Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Damit Hörspiele neu erscheinen können, müssen sie aber erst einmal geschrieben werden. Das machen in der Regel HörspielautorInnen. Diese haben nun einen offenen Protestbrief verfasst, weil sie um die Zukunft ihres Kunstschaffens im öffentlich-rechtlichen Rundfunk fürchten. Ulrich Bassange erklärt ihnen, was es damit auf sich hat und gibt ihnen seine ganz persönliche Einschätzung.
Der offene Brief der Autorinnen und Autoren hat für Wirbel gesorgt. Binnen weniger Tage sah sich die ARD-Federführung zu einer Stellungnahme veranlasst. So hoch ist der Druck also. Fangen wir von vorne an. Was steht in dem Brief?
Wir, die Hörspiel-, Theater- und RundfunkautorInnen, wenden uns an die ARD und die Öffentlichkeit, weil wir die Zukunft unseres Kunstschaffens im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bedroht sehen. Der Rundfunk macht derzeit seine größte Medientransformation durch, indem er vom linearen Senden auf Online umstellt. Das ist richtig und zeitgemäß. In diesem Prozess aber drohen sowohl die Repräsentation als auch die Produktion von Kunst und Kultur Schaden zu nehmen und damit nicht zuletzt die Arbeitsgrundlagen für Autorinnen und Autoren.
Die Gemengelage ist komplex. Klar, es geht um Geld. Aber es geht auch um Wertschätzung der UrheberInnen und um deren Angst und Unsicherheit angesichts erdrutschartiger Veränderungen im Medium. Denn was vor Jahren von den Sendern als trimedial gestartet und beworben worden ist, verengt sich flaschenhalsartig auf das eine Medium Internet, vor allem auf die Mediatheken, konkret die Audiothek. Hier soll in Zukunft die Musik spielen oder besser gesagt das Hörspiel. Eine Transparenzoffensive für Klicks steht aus. Man munkelt entschieden von 6- bis 7-stelligen Abrufzahlen, zumindest bei Krimis und Bestseller-Adaptionen. Bislang wurde diesem Digital-First-Begehren der ARD in einem Anhängsel des Manuskriptvertrags Rechnung getragen. Um die 4,5% legte die Buchhaltung den AutorInnen drauf. Daraus sollen nun für verlagsgebundene Texte 10% werden, für die sogenannte Online-Stellung. Was sich zunächst wie eine Verbesserung anhört, bedarf einiger Zusatzinformationen. Das Schreiben von Hörspielen ist eine Mischkalkulation. Am Anfang steht das Manuskripthonorar. Es beläuft sich auf etwa 4.000 Euro, je nach Sender, aber auch nach Länge gestaffelt. An einem Manuskript arbeitet zum Beispiel die Autorin XY ein halbes Jahr. Das kann sich nur rechnen, wenn das Stück mehrfach und zwar im guten alten Dampfradio gesendet wird. Der Sendetermin ist Dreh- und Angelpunkt der bisherigen vordigitalen Honorierungspraxis. Damit Frau Y leben kann, muss ihr Stück, das sie hypothetisch im Auftrag des Bayerischen Rundfunks geschrieben hat, von anderen Sendern übernommen werden. Die zahlen ihr für die Ausstrahlung noch einmal in etwa dieselbe Summe. Es gibt 9 Anstalten der ARD und 2 des Deutschlandradios, die Hörspiele senden. Dazu kommen noch die deutschsprachigen Sender in Österreich und der Schweiz. Der Jackpot oder besser gesagt das Grundeinkommen für die Autorin wären 4.000 Euro vom produzierenden Bayerischen Rundfunk. 4.000 Euro pro Übernahme, bleiben wir bescheiden, von 4 anderen Sendern. Es gibt ja keine Sendeverpflichtung. Das wären 16.000. So kommt die Summe von 20.000 Euro zustande, die man in diesem Zusammenhang lesen konnte. Ein Hörspielhit, vielleicht noch preisgekrönt, würde natürlich deutlich mehr erwirtschaften. Wie sich leicht erkennen lässt, erfordert dieses Modell sehr viel Fleiß. Die wenigsten Menschen schaffen 2 Stücke pro Jahr oder finden mehrere Sender. Denn ein Hörspiel von Jörg Buttgereit oder Ulrich Bassange wollen gar nicht alle senden. Hören Sie jetzt etwas Musik, denn das war der leichte Teil. Alles, was ich Ihnen beschrieben habe, galt bisher nur für Autorinnen und Autoren, die bei Verlagen sind. Denn die Verleger haben alte Rechte und Sonderkonditionen. Hier darf ich mich ins Spiel bringen. Als verlagsfreier Hörspielschreiber werde ich nach Tarifvertrag bezahlt und bekomme mit wenigen Ausnahmen für eine Übernahme nur die Hälfte der ursprünglichen Summe. Hätte ich dieselbe Anzahl an Sendeterminen wie in unserem Beispiel Surkamp-Autorin XY, eine Ursendung, 4 Übernahmen, blieben mir beim Kassensturz 12.000 Euro. Diese Unterschiede zu nivellieren war eines der Ziele der 8,5 Jahre dauernden Verhandlungen zwischen der ARD und dem Verband Deutscher Bühnenverleger. Denn durch die Sparbemühungen der Sender hat sich die Lage für die Verlagsautoren verschlechtert. Eine Übernahme zum vollen Preis können und wollen sich kleine Sender wie Radio Bremen, Rundfunk Berlin-Brandenburg oder Saarländischer Rundfunk nicht mehr leisten, zumal auch Regie- und SchauspielerInnen honoriert werden wollen. Der Ansatz der Honorarüberlegungen ging also in Richtung Erstvergütung erhöhen, Übernahme und Wiederholungen vergünstigen. Diese neuen Vergütungsregeln, die in diesem Jahr ratifiziert werden sollen,
sind weder zeitgemäß, weil sie aufs lineare Senden ausgerichtet sind, noch sozial gerecht, weil sie die Sparbemühungen der Sender auf den Rücken der Künstlerinnen und Künstler austragen.
So steht es im offenen Brief an die Intendanzen, unterzeichnet im Juni 2021 von bislang 270 deutschen Hörspielmacherinnen und Machern. Und es muss hinzugefügt werden, das termingebundene Senden im linearen Radio hat sich weitgehend erübrigt, da bisher Stand Sommer 2021 mindestens 4 Sender peu à peu die Übernahmen eingestellt haben. Längst haben sie die Solidargemeinschaft Hörspielszene verlassen. Begründung: Die Stücke seien ja von den Originalproduzenten online gestellt worden. Das ist ein Treppenwitz. Hörspielmacher Hermann Bohlen schreibt mir in einer E-Mail:
Hörspiel nährt nicht mehr die Familie.
Wie eingangs bemerkt, es geht ums Geld. Unterstehen Sie wieder, die 4,5 oder meinetwegen 10% Online-Zuschlag, in Euro ausgedrückt 180 bis 500, die das aufstrebende öffentlich-rechtliche Kerngeschäft, die Audiothek, finanziell ermöglichen sollen. Das Wunschmodell der ARD ist ohnehin ein anderes, eine Pauschalvergütung. Dieser sogenannte Buy-out-Vertrag wird jedoch von Gewerkschaft und Verlagen abgelehnt. Von dieser Seite des Tisches aus gesehen, der des Autors, kann ich dazu nur sagen, eine Summe von 12.000 bis 20.000 Euro wird niemals in einem Buyout-Vertrag stehen, denn mehr als das 2,5-fache Ersthonorar wird kein Buchhalter durchwinken. Was ist denn die globale, immerwährende, unbeschränkte Verbreitung eines Werkes wert? Ich sag mal, gib mir 100.000 ARD, dann kannst du mit meinem Stück machen, was du willst. Späßle. Derzeit bleiben unterm Strich für alle nur Kürzungen übrig, entweder per Vertrag oder durch die normative Kraft des Faktischen. Sender stellen das Senden ein, und das ist angesichts der bevorstehenden digitalen Revolution eine Verweigerung der Zuständigkeit für uns, die ProduzentInnen des digitalen Contents. Die ARD hat zu einem erneuten Gespräch am runden Tisch geladen. Man darf vorsichtig gespannt sein.
Das war Ulrich Bassange mit seiner persönlichen Einschätzung zu einem offenen Brief, den der Verband der TheaterautorInnen und die Hans-Flesch-Gesellschaft veröffentlicht haben, zur aktuellen Situation von Hörspiel- und RundfunkautorInnen. Er wurde von zahlreichen Hörspielschaffenden unterzeichnet. Neben Ulrich Bassange, der unter anderem als Hörspiel- und Feature-Autor und Produzent arbeitet und auch für uns eine Reihe zur Geschichte der Hörspieldramaturgie produziert, haben wir auch Tina Jürgens nach ihrer Einschätzung gefragt zu den Möglichkeiten für Hörspielschaffende auf dem deutschen Audiomarkt. Sie ist Geschäftsführerin von zebraaudio.net, einer Podcast-Netzwerkagentur, die ProduzentInnen und Werbetreibende zusammenführt.
Also insgesamt ist die Situation für fiktionales Audio oder vielleicht den gesamten Spoken-Word-Bereich digital sehr, sehr gut. Das ist das absolute Wachstumssegment und ein bisschen wie so ein Hype, der gerade durch die Branche geht. Fiktionales Audio oder Spoken-Word würden wir in der Verwertung dieser Inhalte in zwei Bereiche wahrscheinlich einteilen. Das eine ist digitales Hörbuch, ja, und da kann Hörspiel und Lesung dazugehören. Über die Digitalplattform und dann kriegt man als Publisher, als Produzent, als Verlag Revenue Shares von den Plattformen. Und der andere Teil ist im Podcast-Bereich. Das können Talks, Features, aber auch Hörspiele sein. Und der größte Anteil des Umsatzes im Podcast-Bereich wird durch Podcast-Werbung erwirtschaftet. Und natürlich haben diese beiden Märkte bestimmte Gegebenheiten. Es ist ja klar, dass im Hörbuchbereich Buchvorlagen eher verwertet werden und Bestseller-Autoren eher verwertet werden und den meisten Umsatz machen. Und auch im Podcast-Bereich gehen Werbekunden natürlich eher auf Umfelder, die vielleicht nicht hochgradig anspruchsvoll sind oder nicht zu sehr kontrovers für ihre Werbebotschaft. Das heißt, der Content in diesen beiden Bereichen ist sicherlich auch eher vielleicht gefälligerer Content und nicht so sehr arty. Und nichtsdestotrotz bietet die digitale Welt die Infrastruktur letztlich für jede Art von Content. Das heißt, auch im kommerziellen Markt kann anspruchsvoller fiktionaler Content und Hörspiele stattfinden. Und es gibt gerade im Podcast-Bereich ja jetzt neue Modelle. Apple Podcast Subscription hat gestartet, Spotify will auch was machen, wo man direkt für Content als Nutzer auf diesen Plattformen dann zahlen kann. Das heißt, die Perspektive für fiktionalen Audio-Content ist sehr, sehr gut im Moment. Ich glaube, dass die Lösung sein kann für jetzt Freelance-Autoren oder auch Produzenten, mehrere Produktionen bei verschiedenen Anbietern im freien kommerziellen Markt zu haben. Dass man sowohl bei Hörbuchverlagen bei Produktionen mitwirkt, als auch bei Produktionscompanies, die sich auf Podcasts spezialisiert haben und aus diesem sozusagen aus diesen mehreren Projekten daraus sozusagen irgendwie Geld verdient damit. Man muss aber schon auch wissen, die Privatwirtschaft arbeitet viel stärker noch mit Buyout-Deals. Das heißt, man kriegt einmal ein Honorar und damit tritt man mehr oder weniger alle seine Rechte ab. Das ist also nicht der Heilsbringer. Ich glaube aber, wenn man sich relativ flexibel und sehr, sehr heterogen und allumfassend aufstellt, kann man mit all diesen unterschiedlichen Playern am Markt arbeiten und durchaus sein Auskommen haben. Ich glaube, als erstes ist es wichtig für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anzuerkennen, dass es da diesen Hype gibt im Audiomarkt und auch anzuerkennen, dass die Fähigkeiten, die neudeutsch gesagt Skills, die man für die Produktion solcher Inhalte braucht, ganz doll gefragt sind und dass das als wertvoll erachtet wird. Ja, gerade im Umgang mit den eigenen vielleicht Mitarbeiter oder Freelancern oder Autoren, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten. Da gibt es plötzlich auch andere Player am Markt, die auch attraktive Arbeitgeber sind. Und es kann, glaube ich, niemandem egal sein, wenn plötzlich die eigenen Mitarbeiter und die eigenen Kreativen plötzlich zu anderen Auftraggebern gehen und lieber da arbeiten. Und sich auch anzuschauen, was bieten denn die als Arbeitgeber, was wir nicht bieten können? Ja, vielleicht flexiblere Arbeitsumfelder, Stories, die sie eher ausprobieren können. Also das ist, glaube ich, wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass es da einfach einen, wie wir sagen würden, Emerging Market gibt, der total attraktiv ist, wo ganz viel rein investiert wird und die Talents quasi gesucht werden. Und das steht tatsächlich letztendlich in Konkurrenz zu den Öffentlich-Rechtlichen, was die Pflege von Mitarbeitern und Stoffen und sowas betrifft.
Das war Tina Jürgens, die ihre persönliche Einschätzung zum deutschen Audio- und Hörspielmarkt gegeben hat. Hintergrund ist ein offener Brief, den zahlreiche Hörspielschaffende unterzeichnet haben, weil sie die Zukunft ihres Kunstschaffens im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bedroht sehen. Wenn Sie den Brief selbst lesen wollen, um sich einen eigenen Eindruck zu machen, finden Sie ihn auf der Homepage der Hans-Flesch-Gesellschaft.